Dieser Podcast wird präsentiert von Boat Life Feeling. Seefest und entspannt, an Bord, an Land und im Alltag.
Die Rückmeldung habe ich auch schon bekommen, dass jemand sagte, naja, ich habe jetzt bei dir angerufen, weil du dich darauf spezialisiert hast und ich da halt ein besonderes Vertrauen zu habe. Wobei mein Anspruch ja ist, und ich sage so gern die Nebenwirkung von Hypnose, weil da haben ja auch manche Angst, da wache ich nicht mehr auf oder irgendwas, ne, was ja auch nicht stimmt, ist, dass es im Alltag auch besser wird. Also ich hatte jetzt auch eine, die gesagt hat, nach der Hypnose haben mich Leute angesprochen, was ist mit dir los? Du bist irgendwie anders, aber positiv anders.
Ja.
Und das ist natürlich dann das, super, wo ich sage, da will ich eigentlich hin. Ja, ich möchte den Menschen Mut machen, ich will die motivieren, ihr Leben zu leben, zu dem zu stehen, was sie machen möchten, ne? Und sich selber die Erlaubnis geben, ja, das mache ich jetzt, auch wenn alle anderen vielleicht ein bisschen schräg gucken oder so.
Genau. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wellenrauschen-Podcast. Keine Angst, das ist noch nicht die Weihnachtsfolge, aber eine Art Vorweihnachtsfolge. Denn wir erscheinen, wenn denn alles gut geht, am 15. Dezember mit dieser Folge, die wir jetzt hier Ende November im Wellenrauschen-Studio aufnehmen. Und ich freue mich ganz besonders, dass die Silvia Schwarz bei mir ist aus Stralsund. Silvia ist Gründerin von Boat Life Feeling. Was sich dahinter verbirgt, darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Sie ist Coachin für Hypnose und agiles Coaching. Das habe ich mir jedenfalls hier so toll recherchiert. Und ich glaube, als ich mir dann Mentalnavigatorin rausgeschrieben habe, da hast du auch noch geschrieben, das hast du ja gut erkannt. Ne? Also erstmal Silvia, schön, dass du von Stralsund heute hier nach Warnemünde gefunden hast.
Ja, Olli, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ist ja hier richtig cool, gefällt mir gut. Und da hat sich die Reise schon mal gelohnt, hier dein Studio und dich kennenzulernen.
Sehr schön, genau. Wir wollen heute über deinen persönlichen, aber auch beruflichen Werdegang sprechen, werden noch ein bisschen ausholen. Aber erstmal meine Frage, Silvia, wie erlebst du jetzt gerade die Winterzeit? Also ich habe heute irgendwie so ein bisschen Blues, ich bin ein bisschen fertig. Aber wenn man nur so graue Suppe den ganzen Tag hat oder sagst du, ach, geh mal raus in die Natur, mach mal einen schönen Spaziergang, dann geht's schon wieder. Wie gehst du mit dieser vergleichsweise ja tristen Jahreszeit so um?
Also ich habe da so einen kleinen Trick. Ich mache mir einen Spaß draus zu überlegen, was ist nun das Gute dran? Oder wie könnte ich das positiv formulieren? Naja, manchmal werde ich dafür dann auch ein bisschen schräg angeguckt. Aber bei dem Wetter sage ich immer, guck mal, wie schön mystisch das ist.
Ja.
Und das haben wir ja im November mit dem Nebel. Und gerade bei Halloween wollen ja alle den Nebel und das so ein bisschen mystisch oder fast schon horrormäßig. Das ist dann schon wieder zu krass für mich. Aber ja, ansonsten versuche ich ja mein Boat-Life-Feeling, also mein Lebensgefühl, was ja dann auch sich widerspiegelt in dem, was ich mache, so herauf zu beschwören, dass ich, wenn ich beim Segeln ja täglich ins Wasser springe, dass ich das jetzt im November auch noch mache.
Ach, tatsächlich. Ja. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Du bist jetzt nämlich der zweite Gast in Folge, der mit dem Segeln was zu tun hat. Wir hatten ja zuletzt Speedsailing hier aus dem Rostocker Stadthafen mit ihren Rennjachten. Aber du hast auch ein Segelboot, bist passionierte Seglerin. Das bedeutet, du fährst jetzt zu der Jahreszeit auch noch ab und an raus?
Nicht segelnd, weil unser Boot ist an Land. Und wenn ich ins Wasser gehe, dann gehe ich in den Sund.
Mhm.
Und wir haben das Glück, wir wohnen relativ nah, können dann, ja, wir haben auch ein bisschen schräg angeschaut, im Bademantel morgens.
Das stelle ich mir gerade vor, ja.
Zum Sund gehen, da haben wir auch schön schwarz-rot, sind wir schön im auffälligen Look. Ja, und dann gehen wir dort und tauchen einmal unter.
Genau, das ist das berühmte Eisbahn. Ob es denn jetzt schon Eisbahn ist, das ist immer ein bisschen umstritten. Ich weiß nicht, wie viel der Sund hat, aber die Ostsee hatte ja zuletzt so um die 8, 9 Grad. Also es ging im Vergleich zu den Außentemperaturen. Aber das zieht ihr dann auch so den Winter halbwegs durch, oder?
Ja, das ist uns, ich sag mal, so blöd passiert, weil Wir sind sonst immer beim Segeln ins Wasser gegangen, haben gesagt, ach, das ist doch schön, so ein Boatler-Feeling im Meer, sage ich immer, aber darf man hier ja nicht sagen, ist ja die See oder bei uns ja der Sund. Und das haben wir uns jetzt in den Alltag mitgenommen, zu sagen, wir gehen denn auch von Land aus ins Wasser. Mhm. Und erst im Sommer haben wir angefangen, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und dann haben wir gesagt, im Herbst, ach ja, geht ja auch noch. Ne? Ah ja, mal gucken, wie lange wir das machen. Und plötzlich sind wir dann auch durch so eine dünne Eisschicht gewartet und haben gesagt, ich glaube, jetzt können wir wirklich von Eisbaden reden. Ansonsten sage ich auch eher Sundbaden oder Winterbaden.
Genau.
Und bei uns ist im Moment 5 Grad die Wassertemperatur.
Oh ja, das ist schon ordentlich. Da muss man sich, und kennst du das auch, wenn man aus dem Wasser kommt? Es sind ja mehrere Gefühle, die man da hat. Es ist kalt. Der ganze Körper ist unter Strom, würde ich sagen. Also es kribbelt, die Haut kribbelt. Ne? Und kurz danach, wenn man sich dann schnell wieder in warme Sachen gepackt hat oder wie bei euch dann in den Bademantel, es ist irgendwie befreiend, oder? Es gibt einem Kraft für den Tag. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe heute Morgen vorher ein kleines Video aufgenommen, bei dem man aber nichts sieht, weil es so dunkel war. Aber an der Stimme, als ich es mir hinterher angehört habe, habe ich gehört, okay, zuerst wir gehen jetzt baden und hinterher, wow, jetzt sind wir frisch und munter. Ja. Also allein an der Stimme hört man schon, was es mit dem Körper macht.
Ja, dann mache ich an der Stelle nochmal ein bisschen Werbung, auch für die Eisbademeisters. Liebe Leute, ihr habt es immer mal wieder mitbekommen, dass wir mit denen ja auch so ein bisschen immer mal, was heißt zusammenarbeiten, aber die ein bisschen supporten. Ich habe jetzt wieder das große Mundwerk, war dieses Jahr noch nicht einmal sozusagen im Winter im Wasser. Das will ich aber jetzt hoffentlich bis Weihnachten noch nachholen. Also jeden Freitag treffen sich ja kein Kilometer von hier entfernt, direkt unterm Teepot die Eisbademeisters, und ganz nebenbei könnt ihr da noch für einen guten Zweck sogar ins kalte Wasser springen, also noch spenden. Das ist ein tolles Projekt und das passte gerade so gut, deswegen habe ich das einmal nochmal mit supportet.
Na? Genau, ich bin auch froh, wenn ich Mut machen kann, mal was Außergewöhnliches zu machen, mal was Verrücktes zu machen. Eine Freundin habe ich jetzt auch schon angesteckt.
Sehr
Sie
gut.
geht jetzt auch schon Eisbaden. Wenn es dem Einzelnen besser geht und der sich zufriedener fühlt, dann ist uns allen geholfen, weil das Zusammenleben dann auch harmonischer wird.
Genau. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung in deine Vergangenheit. Wir wollen natürlich erstmal schauen, was sind so vielleicht auch deine persönlichen, aber auch beruflichen Ursprünge. Du stammst aus der Pfalz. Ich habe es gemerkt, dass da noch ein bisschen Dialekt ist. Wie bei mir merkt man manchmal noch, dass der Berliner durchkommt. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil man steht ja zu seiner Heimat oder zu seinen Ursprüngen, zu seinen Wurzeln. Bist gelernte Tischlerin. Wir haben gerade uns im Vorgespräch ausgetauscht. Ah, Speyer, ah, Schifferstadt, die Ecke Lautern. Das kennen wir alles. Ich war auch schon ein paar Mal auf dem Betze. Übrigens nach wie vor mein absolutes Lieblingsstadion in Deutschland. Da geht nichts. Über den Betze lasse ich nichts kommen, liebe Leute. Also ich verfalle jetzt hier auch schon so ein bisschen. Ja, so viele Jahre, wie wenn du da so zurückblickst, die Zeit, auch vielleicht dieses, ich sag mal, was zum Anfassen zu machen, ne? Also du bist ja dann später noch ein bisschen gewechselt, aber irgendwie war das ja immer so ein bisschen Bestandteil deines Lebens, oder? So was zum Anfassen, Tischler, Handwerk.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe nach dem Abi dann auch gesagt, na, also bevor ich studieren gehe, will ich auf jeden Fall eine Ausbildung machen. Und dann war technische Zeichnerin oder Bauzeichnerin im Gespräch oder eben Tischlerin. Und als ich dann bei der Berufsberatung war und gesagt habe, ich will was machen, und dann guckt sie mich an, ja, dann weiß ich aber schon, was es wird, ne? Also das muss die Tischlerin werden.
Ja.
Und auch in meiner Familie, meine Mutter hat, glaube ich, so jede Handarbeitstechnik mal gemacht. Mein Vater hat zu Hause immer alles selbst gehandwerkt, hat auch immer zugesehen, dass ich dabei bin und Reifen wechseln lerne. Und mein Bruder ist Elektrotechniker gelernt. Ja, von dem her liegt es wohl in der Familie.
Genau. Und hast du dann auch als Kind, als Jugendliche dann auch mal irgendwie was gebaut oder irgendwie was hergestellt?
Ja, ich habe mir schon anstecken lassen. Erstens von meiner Mutter, so typisch Mädchen, auch sticken, häkeln, nähen und so weiter. Und ja, mit meinem Vater, dann durfte ich dann auch sägen oder irgendwas zusammenschrauben.
Ja, und als du dann deine ersten Schritte sozusagen in die Tischlerlehre gemacht hast, wie war denn das so? Kann man sich das noch sehr hemdsärmlich damals vorstellen?
Definitiv. Also ich habe auch zwischenzeitlich gewechselt. In der ersten Tischlerei war es extrem hemdsärmlich. Da hatte ich auch eine Phase, da habe ich mir morgens, gab es noch auf ProSieben oder Vox Lagerfeuer, ne, habe ich mir angeguckt, damit ich hingehen konnte, weil es doch, ja, war dann doch nicht so mein Ding. Und als ich dann gewechselt habe, war es auch besser. Das war dann eine Tischlerei, die auch mehr Innenausbau gemacht hat, Ladenbau. Und nichtsdestotrotz, ja klar, ne, als Mädel hat man sich dann da schon das eine oder andere auch anhören dürfen. Wobei die Jungs eigentlich auch. Ich glaube, durchsetzen müssen wir uns alle in der einen oder anderen Art und Weise.
Also die männlichen Azubis, die mussten wahrscheinlich genauso durch die harte Schule gehen und da wird dann letztendlich auch kein Unterschied gemacht. Wie hast du das dann so wahrgenommen? Ich glaube, das Studium kam ja dann irgendwann hinterher, der Diplom-Ingenieurin. Aber dieser Ausbau, dieser Innenausbau, Dinge vielleicht auch zu planen, wie könnte irgendwie wo was reinpassen oder wie könnte das auch gut aussehen? Kam das so Step by Step, dass du dir das dann immer weiter angeeignet hast? Oder wie war das? Oder kam das erst nach dem Studium?
Nee, das hatte ich vorher schon. Ja. Vorher irgendwie schon so,
gefühlt.
Das Gefühl oder die Lust daran, so ein bisschen zu gestalten oder, ja, schwierig zu beschreiben irgendwie.
Ja. Und dann später kam ja sozusagen, Ich schreibe hier, habe jetzt hingeschrieben, Innenarchitektin. Du hast dann auch so bei so einem Art Ladenbau oder die dann so Dinge ausgestattet gearbeitet nach dem Studium, ja? Oder wie war das?
Nach dem Studium war es zu der Zeit unheimlich schwierig, in der Architektur was zu finden. Also ich habe Architektur studiert, hatte aber immer schon den Schwerpunkt Richtung Inneneinrichtungen und Design.
Ja.
Und da war ich in einem ganz kleinen Büro mit Herrn Willand und wir haben Umzüge organisiert für Büros.
Ah, okay.
Und da war dann Büroplanung mit dabei und wir haben mit einer Firma zusammengearbeitet, die Büros eingerichtet haben, also möbliert haben für die dann die Planungen und die Visualisierungen gemacht.
Also schwierige Zeit, sagst du, auch insofern da einfach einen Job zu kriegen. Einfach,
genau.
Das waren ja, ich kann mich da auch noch sehr gut erinnern, so Anfang der 2000er, ne, so in dem Bereich.
Ja, da haben viele Architekturstudenten als Praktikanten irgendwo angefangen und sind aus dem Praktikantenstatus oft gar nicht richtig rausgekommen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, nee, dann mache ich lieber was Artverwandtes und jetzt nicht, sage ich mal, den Traumjob Bau, Design, sondern dieses Umzugsmanagement. Und das war dann ein Jahr lang auch richtig klasse. Also da waren wir zu zweit, da habe ich auch unheimlich viel gelernt, auch was so Öffentlichkeitsarbeit angeht und Netzwerken und so. Was damals auch noch nicht so hieß, aber was wir trotzdem gemacht haben.
Damals hieß das noch anders.
Damals hieß das noch Kontakte knüpfen.
Ja, genau.
Ja, und dann gab es aber leider einen dramatischen Fall, dass während ich im Urlaub war, mein Chef bei einem Autounfall tödlich verunglückt ist.
Okay, krass, ja.
Und da hat die Frau und die Tochter mich noch angerufen, wo ist mein Vater, wo ist mein Mann? Ich so, keine Ahnung, ich bin im Urlaub, ne? Und dann, wurde er da aufgefunden.
Ja.
Und das war schon ein ziemlicher Schlag für mich, weil ich erstens ihn auch so ein bisschen als väterlichen Mentor anerkannt habe, weil er echt ein super Mensch war, total souverän und auf Herrn Willand lasse ich nichts kommen, echt ein dufter Typ und dann war er plötzlich weg. Und andererseits sind wir immer zusammen unterwegs gewesen, also eigentlich hätte ich im Auto sitzen müssen und habe überlegt, Mensch, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich nicht vielleicht irgendwie gemerkt, ob er müde ist oder irgendwas ist und eingreifen und das verhindern. Ja, das war ein bisschen knifflig.
Andererseits hätte es dich ja auch treffen können.
Komischerweise hatte ich den Gedanken nicht.
Hast du noch nie gehabt?
Nee,
den Gedanken nicht. Sondern eher ihm helfen zu können oder eingreifen zu können.
Ja.
War das so ein Bruch für dich damals? Also im Sinne von, dass du dich anderweitig, örtlich jetzt, anderweitig orientieren möchtest?
Ich hatte Glück im Unglück. Karl Büroeinrichtungen in Mannheim, für die wir die Planungen gemacht haben, die haben gesagt, wenn wir die Planungen jetzt nicht mehr von extern kriegen, wäre es ja gut, die intern machen zu können. Und da hatte ich das Glück, dass sie mich gefragt haben, Mensch, willst du nicht bei uns einsteigen und dann bei uns unsere Planungen machen.
Ja, dann bist du in Mannheim. Gewisse Zeit hatte ich ja in deinem Profil gelesen, gewesen. Und ja, wie kriegen wir jetzt den Bogen? Irgendwann kam dann offenbar ein Angebot oder du hast dich beworben, Richtung Norden zu gehen, ne? Richtung Werft und ja, an die Ostsee. Ich glaube, das waren ja verschiedene Standorte. Also du warst ja nicht immer da, wo du jetzt bist. Erklär mal kurz, was gab den Ausschlag oder was war der Auslöser?
Ja, das war eine ganz spezielle Geschichte, dass ich in Mannheim zwar dann einen tollen Job hatte, eine tolle Wohnung, Freundeskreis, aber irgendwie habe ich gemerkt, mir fehlt was. Und dann bin ich aus Zufall bei einem Segeltörn mitgefahren, weil mein Vater so krank war und nicht mehr mit konnte. Und meine Mutter fragte, Mensch, willst du nicht mit unserer Nachbarschaft? Und ich so, ja, komm ich mit. Und ich war eigentlich immer so eine Hibbelige, ne? Muss immer was passieren und auf Jück sein. Und dann dachte ich, naja, ist bestimmt langweilig dort mit den ganzen Oldies. Ja. Nimmst mal Bücher und Skizzenblock und alles mit, damit du was zu tun hast. Und dann kam ich da an Bord und ich habe keine Seite gelesen, keinen Strich gezeichnet, weil es war für mich einfach genug, da zu sein, aufs Wasser zu gucken, hin und wieder da beim Segeln was zu helfen. Und das war für mich so eine krasse Erfahrung, da habe ich mich komplett neu wiedergefunden, da ich dachte, boah, das möchte ich öfter, einfach so eine innere Ruhe. Ja.
Hattest du vorher schon eine Beziehung zur See, zur Ostsee oder zur Nordsee?
Nee,
gar nicht.
Also so nicht. Also wir sind früher in Urlaub gefahren, immer so an Atlantik, daran habe ich mich dann erinnert, da am Meer sitzen und so quasi die Meeres- oder diese Erdkrümmung zu erkennen, weil da ja so kilometerlange Strände sind.
Ja.
Das ist so der einzige Bezug, ne? Aber das hatte ich dann lange vergessen. Und als ich dann gemerkt habe, boah, da ist aber irgendwie so eine innere Sehnsucht. Und in Mannheim bin ich auch nicht so richtig angekommen. Irgendwie hat es auch mit Partnerschaft immer nicht so funktioniert und war dann lange Single. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon alleine bin, weil ich dann dachte, ich bin Milchtopf, auf den es keinen Deckel gibt, wo könnte ich mir denn vorstellen, alleine glücklich zu sein? Und dann kam eben die Erinnerung an diesen Atlantikurlaub und noch an das Segeln. Und dann dachte ich, wow, ja, irgendwie so in die Richtung.
Das erlebe ich aber in meinem Leben, auch im Privaten, immer wieder, dass aus einem Erlebnis, ich nehme jetzt mal speziell die Ostsee, das kann natürlich auch genauso die Nordsee oder auch der Atlantik sein, so eine Sehnsucht erweckt wird. Man kann seine Seele baumeln lassen, wie man so schön sagt. Man kann in die Ferne blicken. Das Meer hat ja oftmals auch eine ganz besondere Wirkung auf einen selbst. Und der zweite Step ist ja dann oft, wie zum Beispiel bei meiner Mutter, die dann aus Berlin hierher gezogen ist zu uns und sozusagen ihren Lebensabend ganz bewusst hier an der Ostsee zu verbringen. Natürlich aus dem früheren Gedanken, dass wir hier immer früher Urlaub gemacht haben, jedes Jahr. Wie das ja auch zu DDR-Zeiten ja oft so üblich war. Und ich kenne aber auch viele andere, die dann einfach deswegen auch hier hochgezogen sind. Und dir ging es genauso irgendwie, ne?
Genau. Ja. Also ich habe dann festgestellt, dass ich an und auf dem Wasser so eine Seelenheimat empfinde.
Mhm. Ja. War es dann eine aktive, also hast du nachgeholfen? Hast du dich dann aktiv hier oben beworben
ja,
oder spielte da der Zufall eine Rolle?
Also ich habe mich aktiv beworben Richtung Hamburg und Kiel.
Mhm.
Der zufällige Part daran war dann, dass ich in Kiel schon und in Hamburg so ein soziales Umfeld hatte, ne, durch die vielen Segelturns, die ich dann gemacht habe. Ich habe nach der Erfahrung mit diesem einen Turn gesagt, ich will davon mehr, bin dann zur Segelschule, habe dort gelernt, habe dann dort auch dann Ausbilderin gemacht später, bin als Co-Skipperin unterwegs gewesen und dann hatte ich dann schon einige aus Hamburg und Kiel. Und eine Freundin sagte dann, ah, ich kenne jemanden, der hat eine Freundin und der Partner zu dem Mitarbeiter, dessen Chef und irgend so eine Verwicklung. Da dachte ich, boah, nee, du musst mir irgendeine Telefonnummer geben, ich kann ja so keine Bewerbung schreiben.
Ja, ja.
Und dann habe ich mich durchtelefoniert und dann sagte derjenige, ja, wir sitzen zwar in der Nähe von Kiel, aber ich hätte einen Job in Stralsund. Na, Stralsund, wo ist das eigentlich?
Ja, hast du das mal auf dir, wollte ich sagen, auf die Karte geguckt, ne? Ja.
Da musste ich erstmal auf die Karte gucken und dann bei Rügen und Hinsee und dann wurde mir auch gesagt, ist ein tolles Segelrevier und dann dachte ich, ja, das gucke ich mir mal an.
Ja, Und wie du sagst, du guckst dir das an, bist dann tatsächlich mal hingefahren und hast dich erstmal umgeschaut oder wie, oder hast du gleich gepackt und hast den Job dann gehabt?
Nee, aber es war auch ein bisschen schräg. Ich habe das Vorstellungsgespräch in Papenburg gehabt. Da ist ja auch eine Werft und da war der zukünftige Chef und da hatten wir uns erstmal unterhalten und dann habe ich gesagt, naja, bevor ich zusage, möchte ich Stralsund wenigstens mal gesehen haben. Ne? Und dann haben wir uns dort nochmal verabredet, morgens, ne, und wollten dann zusammen auf die Werft und er sagte, ach übrigens, ich habe dich schon als neue Nachfolgerin angekündigt. Du müsstest dich jetzt entscheiden, ob du das machst oder nicht.
Wow.
Dachte ich auch, okay. Und habe gesagt, naja, wenn wir am Gehalt noch mal ein bisschen gucken, dann kriegen wir das wohl hin.
Ja, ja. Und dann ging es recht schnell. Warst du dann tatsächlich auch zunächst in Stralsund oder warst du, weil ich auch noch gelesen hatte, Wismar und Rostock spielten auch noch eine Rolle oder glaube Wismar, ja.
Ja, ich war zuerst in Stralsund, ein gutes Jahr und dann ging das ja mit der ersten Insolvenz los, die ich erlebt habe.
Ja.
Und da ich über ein Konstruktionsbüro in Stralsund war, haben die mich dann eingesetzt, sowohl hier in Warnemünde, wo wir jetzt auch sitzen, hier nebenan war ich, genau. Habe dort die Flusskreuzfahrer mit betreut und daran mitgearbeitet und ich war auch in Wismar bei den Versorgerschiffen.
Hat das dann aber schon deine Base in Stralsund? Oder?
Genau, ja. Also ich war schon in Stralsund, bin dann immer gependelt und am Anfang war das ein schönes Abenteuer, aber mit der Zeit, also meistens so 1,5-2 Stunden hin und das wieder zurück, das ist dann doch an die Substanz gegangen, dass ich gesagt habe, boah, auf die Dauer ist das jetzt nicht so machbar für mich.
Und ja, hol mal unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen ab, was hast du da getan? Auf der Werft, wie war das so zu der Zeit? Es waren ja auch unterschiedliche Schiffe, also sicherlich auch unterschiedliche Anforderungen, die da gestellt werden an die Konstruktionsbüros. Aber was war so deine Hauptaufgabe?
Ja, ich habe angefangen als Konstrukteurin im Innenausbau und habe da für die Scantlines-Fähren, die ja jetzt auch fahren teilweise, obwohl die jetzt ganz anders aussehen, als sie ursprünglich mal geplant waren. Ja, daran habe ich mitgebaut. War auch witzig, vor ein paar Jahren, als ich dann nach meiner kleinen Auszeit in der Architektur in Stralsund wieder in Stralsund auf der Werft war und in Wismar haben wir eine Weihnachtsfeier mal organisiert auf der Scantlines-Fähre. Also eine Fahrt rüber nach Geza und zurück und das war richtig cool. Also das kann ich auch empfehlen, wenn jemand noch so eine witzige Weihnachtsfeier sucht, da gibt es dann entweder extra Räume oder auch im Restaurant. Das war richtig cool. Ja.
Und ist das dann so, also ich bin totaler Laie in dieser Hinsicht, dass man dann auch noch Ecken oder bestimmte Bereiche des Schiffes entdeckt, wo man sagt, das daran hast du irgendwie mitkonstruiert?
Ja, klar.
Was ist das zum Beispiel? An Deck irgendwo oder?
Ja, in der Einrichtung, diese Restaurants, ne, wo man ja wusste, okay, an den Fenstern ist es immer knifflig mit der Belüftung. Ne, damit die nicht beschlagen. Kennt ja jeder so Winter, Herbst, ne, Feuchtigkeit und die schlägt sich an den Fenstern nieder. Und da kann ich mich nur gut erinnern, wie wir dann mit den Kollegen von der Lüftung diskutiert haben, weil die Lüftung soll man ja auch nicht sehen, die ganzen Rohrleitungen und so. Und dann muss es ja schön aussehen. Und wie dann die Fensterbank gestaltet ist, wo dann der Schlitz ist, wo die Luft rauskommt, ob die Luft von unten kommt oder von oben. Also
schwierig, ja, gerade auf See, ne? Da ist ja nun auch viel Luftfeuchtigkeit einfach so, ne?
Und, ja,
oder,
genau.
Auch salzige Luft und wie kriegt man dann alles gut belüftet, ne?
Ja, das ist ein Beispiel. Und mit den anderen Technik-Kollegen natürlich auch, ne? Wir hatten ja die Koordinierung der Innenräume, die sollen schön aussehen für die Gäste. Und die Techniker wollen ja natürlich ihre Sachen da drin haben. Und meistens ist es günstig, wenn die Technik in der Mitte des Raumes ist. Also man möchte mittig die Beleuchtung, man möchte mittig die Belüftung, den Sprinkler und so verschiedene Elemente.
Alles in der Mitte.
Du zeigst es schon ganz schön, auch wenn die Hörer das nicht sehen, aber in einem Raum gibt es meistens eben nur eine Mitte.
Ja, so
und
sollte
das
so
dann
sein.
So mittig wie möglich so anzuordnen, dass die Dinge sich nicht gegenseitig stören, aber trotzdem ein harmonisches Bild geben. Wir hatten ja dann auch Architekten, die gesagt haben, das soll ja auch schön aussehen an der Decke. Das war dann ja, immer ein bisschen Diplomatie mit allen so einen Weg zu finden.
Ja, na, weil alle haben ihre Bedürfnisse, ne? Genau. Und dann musst du das irgendwie auch zusammenbringen. Dann habe ich gelesen, dass du auch an wahrscheinlich nur einem oder vielleicht auch mehreren Kreuzfahrtschiff mitgewerkelt hast. Der Global, ist das richtig?
Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja nochmal eine andere Kategorie. Also einfach von der vom ganzen Ablauf her, das ist ja alles viel größer. Dann müssen die ganzen Gewerke ja auch irgendwie alle ineinander greifen. Kannst du uns da mal irgendwie abholen? Wie baut man so einen Riesendampfer?
Also die Prinzipien sind ja ähnlich, ne? Ob du jetzt ein kleines Schiff hast oder ein großes, du hast immer die gleichen technischen Herausforderungen, ne? Du hast die Elektrik, du hast den Maschinenbau, du hast die Lüftung, du hast den Brandschutz, Schalldämmung und natürlich soll es schön aussehen. Und bei der Endeavour zum Beispiel, die wir in Stralsund gebaut haben, die wir ja auch fertiggestellt haben und abgeben konnten, das war natürlich ein Riesenhighlight, ne? Da haben wir dran gearbeitet und um das zu vereinfachen, war die Idee das Prinzip Steel to Steel. Das heißt, man hatte einen Ausbauer, der sich um alle Gewerke gekümmert hat.
Ja, also alles aus einer Hand in dem Bereich.
Genau,
jetzt.
Genau, so eine Art schlüsselfertig.
Aha.
Und die Idee ist erstmal auch gut. Nichtsdestotrotz hast du nicht einen Ausbauer fürs ganze Schiff. Du hast Global erwähnt, ist ein Riesending. Das kann nicht einer allein machen. Und man will auch nicht den Auftrag an einen allein vergeben, weil wenn der dann mal nicht kann oder mit dem das nicht so funktioniert, dann ist es richtig blöd. Ja. Deswegen wurden ja mehrere Firmen gefunden, die jeder so ihren Teil bekommen haben. Und dann hast du ja trotzdem Schnittstellen. Da, wo die ihre Bereiche oder da, wo sich deren Bereiche treffen.
Ja.
Ne? Und ja, also die Schnittstellen, die sind die herausforderndsten.
Ja. Wie lange, nehmen wir jetzt mal die Endeavour, die ja dann fertiggestellt wurde, glücklicherweise damals noch.
Ja.
Wie lange war da die Bauzeit? Weißt du das noch ungefähr?
2-3 Jahre bist
Zwei,
du dabei.
Jahre.
Ja, boah. Das dauert schon, ne? Mit und der Vorausplanung ja auch und so, ne? Noch länger, aber.
Aber es ist komisch, also es ist wahrscheinlich ein schönes Gefühl oder so, wenn man die dann vom Stapel laufen sieht.
Oh ja.
Wenn die dann,
also sowohl schön als auch irgendwie so ein Abschied, ne? Dann ist das Projekt weg und gerade in Stralsund war es ja noch doppelt hart, weil es ja das letzte Projekt war. Wir wussten ja, da kommt jetzt erstmal nichts und die Insolvenz lag ja schon in den Startlöchern sozusagen. Also das war schon einerseits die Freude darüber, dass wir es geschafft haben, ne? Trotz aller Unkenrufe, weil es ja zwischendurch ja auch immer mal drüber und drunter ging.
Ja.
Und dann auch dieses Wissen, ja, oder dieses Nicht-Wissen, wie geht's danach weiter?
Absolut. Wie ging's dann? Ging's nochmal für dich weiter danach oder war dann schon Schluss sozusagen? Also wo sind wir jetzt zeitlich?
Also wir sind jetzt bei der Endeavour, die wir abgegeben haben und dann ging's auf der Werft ja nochmal so ein halbes Jahr weiter und da war ich noch in Wismar und habe da noch bei der Global unterstützt.
Ja, das war wann ungefähr? 2021?
Wann war das? 22. Ne? Also die
Corona-Krise
war ja durch. Das hat uns ja mit in die Insolvenz gebracht, weil Genting hauptsächlich im Freizeit- und Casino-Bereich unterwegs war und sein Geld verdient hat und das ja zu der Zeit komplett ausgenockt war.
Absolut. Die Werften in Mecklenburg-Vorpommern haben ja eine sehr lange Tradition. Mhm. Wenn ich so als Zugezogener immer wieder darauf blicke, ich weiß nicht, ob du dieses Schild kennst, hier mitten in Rostock beim Werftdreieck, da ist ja jetzt Einzelhandel, Discounter untergebracht, da wird ja schon längst nicht mehr geschraubt. Das wurde ja alles, zum Glück muss man sagen, umgestaltet. Da steht ein Schild von der IG Metall. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, liebe Hörer und Hörer. Einige, die jetzt draußen sind, die wissen das. Arbeit, Leben, was habt ihr nur getan? Mhm. Das war natürlich schon nach der Wende. An den einzelnen Standorten ging's ja dann immer irgendwie weiter, aber es ging dann auch sehr schnell immer wieder auch, je nachdem wer Betreiber war, der MV-Werften, wie sie dann auch zwischenzeitlich hießen, in die Insolvenz. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein sehr fragiles Geschäft. Du brauchst unfassbar viel Manpower. Also sehr viele Mitarbeitende, um so ein Ding zu bauen. Aber wenn das Geschäft eben nicht so läuft, ne, dann ist auch schnell Schluss. Siehst du eine Zukunft für die Werften in Mecklenburg-Vorpommern oder generell? Das kann man ja auch auf Kiel, auf Papenburg beziehen. Wie blickst du auf dieses ganze Ding?
Okay, ich bin ja hoffnungslose Optimistin.
Ja.
Ich wünsche mir, dass auf jeden Fall der Schiffbau in Deutschland irgendwie weitergeht.
Ja.
Vor allen Dingen, sag ich mal, global gesehen auch, dass wir ein bisschen autarker werden. Überhaupt, finde ich, sollte mehr Konstruktion oder Produktion wieder in Deutschland stattfinden können.
Ja.
Und das hat sich ja im Moment oder über eine lange Zeit so entwickelt, dass wir viel ins Ausland verlagert haben, weil es dort günstiger ist.
Ja.
Im ersten Moment ist das so. Wir profitieren dann von günstigeren Produkten und Preisen. Auf der anderen Seite sehen wir ja, wo es hinführt, dass wir auch abhängig sind von anderen Staaten oder.
Das sehen wir auch in anderen Branchen, beispielsweise der Chip-Herstellung oder so, ne?
Ja, klar. Ja. Genau. Und da ist natürlich die Gratwanderung zu sagen, ja, wie viel bin ich bereit für ein Produkt auszugeben, damit wir in Deutschland produzieren und gleichzeitig die Arbeitsplätze haben.
Jetzt geht's ja hier in einem Bereich weiter, wo ich sage, naja, dass eben sehr viel dann eben wieder in Militär gesteckt wird, in Aufrüstung gesteckt wird, da auch wieder viel Geld bereitgestellt wird, ne, und da natürlich wieder auch ein paar Werften von profitieren. Wir haben hier schräg gegenüber jetzt das Marinearsenal, was ja eher, würde ich mal sagen, eine Reparaturwerkstatt letztendlich ist, eine verdammt große Reparaturwerkstatt. Aber letztendlich muss man vielleicht in diese einzelnen Sparten, Konverter, Plattformbau, solche Geschichten, Flusskreuzfahrtschiffe, also dass man sich immer wieder neu aufstellen muss oder neu denken muss, um das irgendwie weiterzuführen. Ne?
Ja, ich denke, wir sprechen viel von regenerativen Energien und irgendwie müssen wir unseren Energiehaushalt in den Griff kriegen und die Emissionen reduzieren. Und da hatte ich auch schon die Idee, als es darum ging, naja, wie können wir die Werft in Stralsund bespielen mit Frachtensegler zum Beispiel. Ja. Wobei das natürlich finanziell wieder die Frage ist, da werden die Produkte teurer, es dauert länger, bis die Sachen transportiert sind und so weiter. Ne?
Aber ich habe darüber schon mal einen Fernsehbericht gelesen, tatsächlich, dass es so mal angedacht. Es ist noch sehr in den Kinderschuhen, dass eben auch, sagen wir mal, zumindest ergänzend dann Segel, große, riesige Segel auf den Frachtern aufgespannt werden, die dann eben unterstützen, zumindest tätig sind, vielleicht unterstützen zu Methanol oder wobei Methanol wurde auch schon gesagt, dass das schwierig sein könnte. Einfach dann, also man muss einfach den Nutzungsgrad erhöhen dann, ne, dass das alles sich rechnet für alle Seiten. Ne?
Ja, es gibt auch spezielle Rotoren, die jetzt keine Stoffsegel sind, sondern eher aussehen wie so ein Schornstein, die aber rotieren und damit auch die Windkraft nutzen.
Genau.
Also Ideen gibt's schon. Ja. Es gibt schon technische Lösungen. Nur, ja, ist dann wieder Preis-Leistung und was sind wir bereit da zu zahlen oder, naja, Verzicht will ich gar nicht sagen, ne, weil ich glaube, manchmal, wenn ich mich so umschaue, was auch oft, ich sage jetzt mal, im Sperrmüll hingestellt wird, dann denke ich, oh, uns geht's schon verdammt gut.
In der Masse ist es immer noch eine Wegwerfgesellschaft. Das erleben wir beim Sperrmüll, aber vielen anderen Dingen, zum Beispiel Bekleidung. Ne? Ja. Stichwort Fast Fashion hatten wir ja auch schon im Wellenrauschen-Podcast, wo sich eine Dame genau um dieses Thema gekümmert hat, dass wir da ein bisschen mehr upcyclen, mehr recyceln und da sich hoffentlich mehr tut. Jetzt sind wir ganz schön abgeschweift, aber das finde ich richtig gut.
Wobei, da könnten wir ja den Bogen spannen zu sagen, Zufriedenheit.
Ja.
Ich glaube, der Konsum hat ja auch viel damit zu tun, wie zufrieden bin ich und brauche ich jetzt einen Ersatz für meine innere Zufriedenheit.
Es ist oft ganz, und da tappe ich mich auch gerne mal selber, ganz viel Kompensation. Ja, es ist, glaube ich, das Thema Kompensation, also wenn man die Masse der Menschen nehmen in Deutschland, ist das ganz oft, und jetzt würden vielleicht draußen wieder welche sitzen, naja, dann lass doch, ja, sollen doch alle machen, ist doch wunderbar. Aber es ist eben oft auch ein Ausdruck von Unzufriedenheit oder einem Ungleichgewicht, würde ich es mal nennen, ne? Irgendwie so.
Ja, das ist das Suchen im Außen, wo kann ich mir was Gutes tun? Womit kann ich mir was Gutes tun? um ja, so ein zufriedenes Gefühl zu generieren. Und das kommt eben oft nicht aus dem Außen. Und das habe ich ja festgestellt. Bei mir war das ja genau so, ne? Party und unterwegs sein und irgendwie ne Freunde treffen. Und dann war ich auf dem Boot und da war, ich sage jetzt mal, nix.
Da war keine Party.
Und plötzlich habe ich mich gut gefühlt. Ne? Und dann dachte ich mir, wow, das ist jetzt echt so ein...
Ja, Effekt. Ne? Dann haben wir jetzt einen wunderbaren Bogen zu deiner ja neuen Leidenschaft, will ich es mal nennen, oder auch beruflichen Ausrichtung. Du hast dann als auf den MV-Werften gezwungenermaßen 22 Schluss war, dich umorientiert. Du hast dich auch, glaube ich, schon parallel ein bisschen umorientiert. Das war ja jetzt eher so nicht ein abrupter Prozess, sondern eher auch so fließend, dass du dich fürs Thema Coaching, aber auch solche Themen wie Konfliktmanagement, persönliches Wohlbefinden, persönliche Stabilisierung interessiert. Kommunikation, das Thema hatten wir heute kurz schon. Ja, dann mal wieder diese berühmte Frage, gab es da einen bestimmten Moment, einen Auslöser oder war das bei dir auch über Prozess, über Jahre?
Das war eher ein Prozess. Ich habe ja als Konstrukteurin angefangen auf der Werft, habe dann Projektkoordination gemacht, wo ich dann schon mit oder eigentlich von Anfang an immer auch mit den anderen Gewerken viel zu tun hatte, musste mich abstimmen, was braucht ihr, was brauchen wir, wie kommen wir zusammen. Und ja, bei den MV-Werften in Stralsund hieß es dann irgendwann, okay, wir haben zwar Wismar, Warnemünde, Wismar, Rostock und Stralsund als verschiedene Standorte, aber wir brauchen an dem Standort Stralsund eine Teamleitung oder eine Abteilungsleitung.
Ja.
So, und dann haben wir erst gesucht. Ich war bei den Vorstellungsgesprächen dabei, ne? Und irgendwie hat sich aber niemand gefunden. Und irgendwann sagte ich, Mensch, Leute, ich überlege, ob ich mich nicht bewerben soll, ne? Und die so, nee, kannst nicht machen, wir brauchen dich doch als Projektkoordinator. Und da habe ich mir, ja, Leute, aber wenn sich irgendeiner bewirbt, oder der Einzige, der sich bewirbt, ist dann irgendwie jemand, der unser jetzt im Moment geniales Team vielleicht nicht so weiterführt, wie wir gerade hier so gut miteinander klarkommen. Dann wäre es doch cooler, wenn wir so mit uns irgendwie das hinkriegen. Ne? Und dann haben sie kurz überlegt und sagten, ja stimmt, komm, bewerb dich, das wird gut. Ne?
Ist ja naheliegend vielleicht dann auch, ja, dass sie aus den eigenen Reihen jemand einfach darum bewirbt.
Und das war für mich natürlich das Glück, dass ich quasi erwählt wurde von meinen Kollegen zu sagen. Da hatte ich natürlich dann auch die Akzeptanz irgendwo, ne? Mhm. Und andererseits konnte ich ja langsam da reinwachsen, weil ganz am Anfang hätte ich mir das ja nie zugetraut, ne? Aber so dadurch, dass ich da so langsam reingekommen bin. Ja, und da habe ich mich natürlich mit den Themen auch beschäftigt. Was macht eine gute Führungspersönlichkeit aus? Wie schaffe ich es, bei jedem die Talente so rauszukitzeln, rauszukriegen, wer kann was, wer macht was gerne? Weil ich bin davon überzeugt, wenn jemand was gerne macht, dann wird er ja auch zwangsläufig irgendwann gut da drin. Oder umgekehrt, das, was jemand gut kann, macht ihm ja auch mehr Spaß, als das, wo er so Hindernisse spürt, ne? Und das fand ich schon immer spannend zu gucken, wie kann ich die Teams dann zusammenstellen, wie kriegen wir es hin, dass jeder die Aufgabe macht, die er dann auch bewältigt kriegt und dann auch abteilungsübergreifend, ne? Kennt wahrscheinlich auch jeder, oh, die da drüben und die auf dem Bau oder bei uns hieß es ja die an Bord, ne? Und dann habe ich auch mal geguckt, Mensch, wie kann ich da ein gegenseitiges Verständnis schaffen, damit wir miteinander arbeiten und nicht gegeneinander.
Ja, wie viele Leute hast du dann unter dir also ungefähr gehabt?
30.
30, das ist eine ganze Menge.
Ja.
Jetzt könnte ich mal ganz gemein fragen, wie geht denn gutes Führen oder aus deiner persönlichen Perspektive, was hast du versucht, ich meine meistens wächst man ja da rein irgendwie und versucht alles so gut wie möglich zu machen. Das versucht wahrscheinlich jeder, nicht jedem gelingt. Ich will das auch nicht immer so auf dieses Mann-Frau-Ding so reduzieren, dass Frauen vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern bestimmt auch besser führen. Wie bist du an die Sache rangegangen?
Dadurch, dass ich ja als Teil des Teams in diese Position gekommen bin, habe ich mich auch immer als Teil des Teams gesehen und wollte auch nicht so die klassische Chefin sein. Einer hat sich immer einen Spaß gemacht und mich Chefin gerufen und ich so, ah, ich mag das eigentlich nicht, ne, weil ich denke, jeder hat seine Talente, jeder hat seine Aufgabe und ich bin nix ohne mein Team und mein Team ist eher was ohne mich. Also ja, ich habe mich nicht so wichtig genommen, ne?
Ja.
Und ich hatte dann auch öfter mit anderen dann so das Gespräch, die auch aus der Konstruktion in die Teamleitung gekommen sind, die sagen, ach ja, jetzt mache ich ja gar nichts mehr selber, sondern ich bin nur noch Organisator oder wie auch immer. Und ich feiere gar keine eigenen Erfolge mehr. Und da habe ich gesagt, oh, das kann ich nicht so nachvollziehen. Weil jeder Erfolg meines Teams oder jedes Einzelnen ist ja auch mein Erfolg. Also ich glaube, für mich war es dann wichtig zu sagen, ich bin das Team oder das Team bin ich oder wir sind das Team,
ja,
wie auch immer man das ausdrücken will.
Und das strahlt ja dann hoffentlich auch im besten Fall ab, ne, auf die Mitarbeiter.
Ja, und eben das Vertrauen, dass jeder das, was er macht, so gut macht, wie er es kann und wirklich nur auf Anfrage oder im Notfall eingreifen. Also oft kamen sie auch zu mir und haben gesagt, wie soll ich das denn machen? Und meine erste Frage war meistens, ja, wie würdest du es denn machen?
Mhm.
Und dann kamen eben die Vorschläge, habe ich gemeint, oh, das klingt doch ganz gut, wieso machst du es nicht so? Naja, so und so. Und dann sind wir halt gemeinsam zu einer Lösung gekommen, dass wir aber alle Ideen, die im Raum waren, so kombinieren konnten.
Ja.
Weil gerade im Schiffbau, auch in anderen Bereichen, ist es ja oft so komplex, dass einer allein das gar nicht überblicken oder komplett wissen kann.
Ja.
Auch wenn jemand Chef oder Führungskraft oder CEO oder was auch immer ist. Also
okay, also ist auch an der Stelle Mannschaftssport, weil es einfach viel zu viele Bereiche und die Komplexität dessen ist einfach auch zu groß, dass man aufs Team angewiesen ist.
Definitiv.
Ja. Wie war denn jetzt dann so der Übergang, um vielleicht mal den Bogen zu Boat-Life-Feeling zu bekommen für dich? Also du hast jetzt gesagt, als Abteilungsleiterin hast du dir dann auch einige Skills, sag ich mal, Fähigkeiten, nimm es doch Deutsch, angeeignet. Wie kam so dann dieser Übergang zustande? Na, ich vermute mal, an der Werft war dann schlichtweg irgendwann Schluss und du standst da.
Also ich hatte überlegt, ich hätte ja auch nach Wismar oder Warnemünde nochmal gehen können. Und habe dann aber auch mit Hendrik, meinem Mann, gesprochen und gesagt, du, wie sieht's aus? Ne? Wollen wir das machen mit der Pendelei und allem, was dazugehört, weil wir eben in Stralsund schon so gesetzt waren, dass wir gesagt haben, umziehen können wir uns jetzt nicht vorstellen.
Ja.
Oder ich hätte halt die Idee, mich selbstständig zu machen mit dem, was ich intuitiv auf der Werft eh gemacht habe. Ne? So gucken, wie kann ich den Menschen unterstützen, seine Potenziale einzusetzen.
Ja.
Und dann meint er, nee, die Pendelei, das auf Dauer, ne?
Wird nichts.
Geld hin oder her,
ja.
Lass uns lieber gucken, dass wir das Leben leben. Man weiß ja auch gar nicht genau, ja, wie lang es geht.
Du,
und dann lieber jetzt im Moment leben und es genießen, so es finanziell eben möglich ist, ne? Und gucken, dass wir dann lieber ein bisschen sparsamer leben und beisammen sind. Und ja, so kam dann die Idee, dass ich gesagt habe, das, was ich intuitiv gemacht habe, professionalisiere ich jetzt nochmal mit intensiven Weiterbildungen wie Coaching, systemisches Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Mediation, auch ein ganz spannendes Thema, Konfliktmanagement. Das hat mir unheimlich viel gebracht, auch so, wie geht es mit der Verständigung, mit der Kommunikation, wie kann ich andere unterstützen, so ein Verständnis aufzubauen.
Mhm.
Und ja, während dieser Entwicklungsphase, nenne ich es mal, habe ich dann auch Hypnose kennengelernt.
Mhm.
Es ist im Moment eine meiner Lieblingsmethoden, weil es einfach relativ schnell und tiefgreifend zu einer Veränderung führt. Das, was man im Coaching lange bespricht und über verschiedene Methoden anwendet oder umsetzt, geht in der Hypnose relativ schnell. Ist jetzt wirtschaftlich gesehen für mich ja eigentlich ungünstig, weil ich dann weniger...
Kannst weniger coachen, weil es dann so schnell geht.
Weniger aber Stunden abrechne, aber ich liebe es einfach, wenn der Mensch in der Hypnose in diesen paar Stunden wirklich so eine Veränderung richtig optisch sichtbar mitmacht, dass die Mundwinkel hochgehen und die Augen anfangen zu glänzen. Das ist dann genial.
Wie war denn deine erste Erfahrung mit einer Hypnose? Das muss ja, irgendjemand muss es dir ja auch beigebracht haben, wie man da vorgeht, ein Coach, ein Mentor, wie auch immer. Und du hast, glaube ich, auf deiner Internetseite geschrieben, ein ganz wichtiger Punkt, ist jetzt auch kein Neues, was ich erzähle, man muss sich drauf einlassen. Ne? Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Wer da von vornherein sagt, nee, das möchte ich nicht oder er ist irgendwie blockiert, da ist es dann eher schwierig. Aber wie waren deine ersten Erfahrungen damit?
Zugegebenermaßen habe ich lange gebraucht, um mich selber aktiv mit Hypnose zu beschäftigen. Ich fand es schon super faszinierend. Als ich als Bauleiterin gearbeitet habe, hatte ich mal eine richtige Krise, weil das Projekt nicht so lief, wie mein Ehrgeiz das so vorgegeben hat. Und da war ich auch kurz davor, alles hinzuschmeißen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt, wie kann ich mich selber motivieren? Habe dann auch im Internet geforscht und bei Gedankentanken so verschiedene Vorträge angeschaut und so. Und da war einer dabei über jemanden, der über Hypnose gesprochen hat und das gezeigt hat, was er damit erreicht und was er macht. Und ich so, boah. Und der Typ war auch irgendwie so cool. Alexander Hartmann, weiß nicht, ob der ein Begriff ist, der hatte damals noch so eine Turmfrisur. Mittlerweile sieht er ein bisschen seriöser aus. Und das fand ich irgendwie so cool, so ein Hypnose-Punk oder so.
Ja.
Weil ich selber auch Punkmusik gerne mag, ein bisschen
okay,
Rock.
Sehr cool.
Und
ja,
dann
schön.
Hat mich das angesprochen.
Ja.
Und darüber dachte ich mir, wow, Hypnose ist ja klasse. Und dann habe ich ihn, weil ich ihn auch als Person so stark fand, online gestalkt sozusagen. Und immer wenn er was Neues rausgebracht hat, habe ich mir das angeschaut und so, ne? Und dachte irgendwann, boah, den mal kennenlernen wäre schon cool, ne? Und irgendwann dachte ich, oh, bei dem Hypnose-Lehrgang machen wäre schon cool. Ja, und dann kam die Insolvenz und mehr oder minder zu dem Zeitpunkt kam dann so ein Early-Bird-Angebot, ne? Und dann dachte ich so, entweder jetzt oder nie, ne? Und Hendrik noch, boah, so viel Geld für so einen Quatsch,
ja.
Ne? Da habe ich schon den Skeptiker im eigenen Hause.
Ja, ne? Aber dann fügt sich häufig, ich meine, man muss auch ein bisschen dran glauben, aber dann fügen sich die Dinge dann auch häufig zusammen, ne? Die Insolvenz, dass du dann raus bist, du hast dann die Coachings schon gemacht, hattest ohnehin schon mit dem Gedanken gespielt, das war dann vielleicht alles schon in der Anfangsphase und dann kam das noch dazu.
Ja, ja,
irgendwie. Und dann hast du bei dem so einen Kurs belegt, oder?
Genau.
Ja.
Dann habe ich bei ihm Hypnose gelernt. Erstmal mit einer längeren Vorbereitungsphase, wo es verschiedene Kapitel gab, dass man sich da schon mal einlesen und auch schon mal ein bisschen zu Hause gucken könnte, so hypnotische Sprachmuster und alle so eine Sachen. Mhm. Dann war ich ein Wochenende in der Nähe von Stuttgart und da war dann meine erste Hypnoseerfahrung. In der Ausbildung selber.
Wie war denn das?
Stark. Also es war wirklich stark. Vor allen Dingen so einerseits dieses Gefühl, ich spüre ja gar nichts. Ne? Also es ist ja nicht so wie, ich bin weg und in Trance und ich schwebe in irgendwelchen halluzinogenen Träumen oder so. Ne?
Ja.
Sondern für mich war es jedenfalls wie ganz normal im Gespräch mit meinem Kollegen ja dann in dem Moment. Und trotzdem habe ich gemerkt, ah, da tut sich was. Ne? Da kommen Bilder, da kommen irgendwelche Erinnerungen, die total vergraben waren oder auch Gefühle, die dann aufkommen. Es gibt ja verschiedene Methoden. Ich kann ja über Hypnose positive Gefühle verstärken, die ich entweder schon mal kennengelernt habe oder ich kann auch Situationen, mit denen ich noch hadere, ne, befrieden, die ja dann oft hinterher so zu Triggersituationen kommen. Immer wieder, wenn sowas Ähnliches kommt, reagiere ich dann in einer gewissen Art und Weise.
Kenne ich.
Und ich kann dann auch ein neues Selbstverständnis generieren, ne?
Mhm.
Und deswegen kommt, was du sagst, dieses bewusste sich drauf einlassen. Also ich muss schon wissen, ich will von meiner Situation XY, so denke ich, so fühle ich, so verhalte ich mich, in eine andere Richtung und sagen, naja, aber ich möchte mich lieber so fühlen oder so denken und so reagieren.
Dann helf uns mal, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff maritimer Wachhypnose? Also ich glaube, wir müssen das ein bisschen teilen. Das eine ist erstmal Wachhypnose, das ist wahrscheinlich, dass es anders verläuft, die Hypnose an sich. Und maritim, das kannst du ja dann gleich nochmal im Anschluss erklären, wen du da besonders unterstützt in diesem speziellen Bereich. Das ist ja jetzt ja ein spezieller Bereich, so habe ich es jedenfalls verstanden. Ja.
Genau, also bei der Hypnose gibt es ja verschiedene Methoden. Einerseits diese Hypnose, wo wirklich nur der Hypnotiseur spricht und der andere nur ganz entspannt da sitzt und das, ich sag mal böse, über sich ergehen lässt. Ja. Wobei er ja trotzdem bewusst mitmacht. Ne? Mhm. Also deswegen ja der Satz, du kannst nicht hypnotisiert werden, du kannst dich nur hypnotisieren lassen. Und wichtig ist, dass du selber mitmachst, im Grunde wie beim Tanzen, ne? Du kannst nicht getanzt werden, auch wenn einer noch so gut führt. Wenn du nicht mitmachst, dann wird's ein Krampf.
Ja, verstehe.
Also du musst schon bewusst mitmachen, musst dich drauf einlassen, musst den sprachlichen Anleitungen des Hypnotisiers folgen, ne?
Ja,
und das Denken, was er mitgibt. Mhm. Deswegen ist für mich ganz wichtig, im Vorfeld immer so eine Art Turnplanung zu machen, nenne ich das, dass ich, wie eben beschrieben, sage, wo bin ich jetzt und wo will ich hin? Und dann kann ich genau in der Richtung, was derjenige möchte, die Hypnose gestalten. Und Wachhypnose bedeutet, dass wir während der Hypnose auch sprechen können miteinander.
Ah, okay.
Ne?
Also man ist da nicht, wie du sagst, ist man wahrscheinlich ohnehin nicht, aber irgendwie weggetreten und irgendwie, wie du vorhin so schön gesagt hast, in einer Sphäre unterwegs, sondern man hält dann noch Kontakt zu seinem Hypnotiseur.
Ja, es ist individuell. Manche mögen das, die sagen, nee, gib mir die Suggestionen und ich mache das alles alleine, ne? Und manche sagen, naja, das Sprechen tut mir schon gut, weil ich kann dann das ausdrücken, was ich da sehe oder erlebe, weil es ja teilweise für die einen oder anderen wie so ein Tagtraum ist.
Mhm.
Und andere sehen wirklich Bilder oder Situationen, die jetzt nicht wirklich erlebt sein müssen, sondern das können auch Stellvertreter-Situationen sein. Ich hatte mal eine, die hat nur Bilder und Formen und Farben gesehen. Ne?
Mhm.
Und trotzdem hat sich eine Veränderung ergeben, ohne dass wir jetzt wortwörtlich gesagt haben, ja, das ist mir passiert und das müssen wir irgendwie bearbeiten. Und finde ich sowieso, wir müssen ganz ungünstig, sondern es darf auch mit Humor sein und ein bisschen mit Leichtigkeit.
Okay. Wie kommt jetzt das Maritime da ins Spiel?
Ja, das Maritime. Ich hatte ja dadurch, dass ich diesen Job auf der Werft bekommen hatte, schon damals das Glück, meine maritime Leidenschaft, die sich ja über das Segeln entwickelt hat, mit der Architektur und dem Tischler-Dasein zu verknüpfen.
Ja.
Und das war für mich ja der absolute Glücksfall oder wie du eben gefragt hast, hast du da bewusst was getan? Ja, ein Stück weit schon, weil ich gesagt habe, ich will an die Küste, ne, zu meinem Sehnsuchtsort, dass ich dann auf der Werft gearbeitet habe. Das war wirklich Glück. Das hat
da
sich
kam
so
dann
gefügt.
Wieder das Handwerkliche oder das Tischler, wie auch immer, so ein bisschen mit rein. Genau, das eine mit dem anderen, genau.
Und weil ich das einfach so erfüllend fand, habe ich mir wieder überlegt, okay, wie kann ich das, was ich jetzt intuitiv schon gemacht habe und weitermachen möchte, Menschen unterstützen, Mut machen, motivieren, verknüpfen mit der maritimen Leidenschaft und vielleicht sogar auch mal länger auf See unterwegs sein und von dort aus arbeiten.
Mhm. Ja.
Und deswegen lag es für mich nahe, einmal aufgrund meines Vorwissens und meiner Ambitionen mit maritimen Bildern zu arbeiten. Ich habe auch so maritime Karten entwickelt, die ich auch einsetze, um eben den Ist-Zustand und den Soll-Zustand so ein bisschen nochmal tiefergreifend abzufragen. Nicht nur über Worte, sondern auch über Bilder.
Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Also maritime Karte, erklär mal kurz. Also ich kann
das
mir jetzt
sind
gerade kein
verschiedene
Bild
Fotos von verschiedenen Knoten, Leinen, Situationen an Bord.
Ja.
Und dann sage ich, schau mal die Bilder an, welches spricht dich an zu deiner jetzigen Situation? Und ich hatte jetzt einen Fall, das war total klasse, ne? Drei Bilder rausgesucht, oh ja, das ist so schwer, das ist so verwickelt, das ist so verknotet, ne? Das ist im Moment so eine richtig ätzende Situation. Dann haben wir miteinander gearbeitet und hinterher habe ich dann nochmal gefragt, und wie sieht's jetzt aus? Ach, das Bild, ach, das ist ja eine total schöne Verbindung. Oh, das ist ja total stabil, ne? Und dieselben Karten, die vorher als negativ, erdrückend und verwickelt interpretiert wurden, waren dann hinterher positiv.
Unglaublich. besetzt.
Das hat mich ja auch total fasziniert, weil so intensiv hatte ich es noch nicht. Ich hatte das mal, dass einer gesagt hat, oh, die eine Karte ist jetzt nicht mehr so schlimm, ne? Mhm. Aber dass sich's wirklich um 180 Grad dreht, das war schon echt faszinierend.
Ja, ohne da jetzt zu tief oder dass es zu persönlich ist, weil es geht ja hier auch um persönliche Daten, das frage ich ja auch immer bei meinen Gästen hier, mit welchen Problemen, Sorgen, Ängsten kommen die Menschen zu dir? Also sind das psychische Blockaden, sind das Probleme in der Familie oder ist das wirklich sehr bunt gestreut dann?
Also es ist bunt gestreut, wie du sagst. Mein Spezialthema ist ja das Maritime. Und damit gehe ich hauptsächlich in die Werbung, dass ich sage Seekrankheit, Panik an Bord, alles was so an Bord auch Richtung Resilienz, Akzeptanz. Ne? Die meisten Themen beim Segeln sind Wetter und Seekrankheit.
Ja, total. Ja.
Ne, wenn es jetzt mal in die negative Richtung geht, ne, wenn wir darüber sprechen wollen oder das, was man gerne verändern will. Und das Wetter können wir nicht verändern, aber wie wir damit umgehen.
Ja, was sind das denn, wie muss ich mir das vorstellen, weil ich meine, nicht jeden Tag ist man auf dem Boot, aber sind das vielleicht auch Leute, die dann mit ihrem Partner dann vielleicht immer noch mitsegeln müssen oder vielleicht sogar gerne segeln und selbst auch segeln können, aber immer wieder das gleiche Problem mit Seekrankheit haben und das nicht ablegen können, oder gibt's da auch so bestimmte Ängste, spreche ich mich jetzt mal selbst an, die ich bis dato hatte. Ich hatte einfach bislang immer ein Problem auf dem Boot. So, ich habe aber auch ein Problem mit der See. Ne? Da ist wieder dieses tiefe, dunkle, das mit dem Wasser. Aus irgendeinem erfindlichen Grund konnte ich das jetzt fürs Erste zumindest besiegen, indem ich neulich, wie gesagt, auf der Speedsailing-Yacht, habe ich mir gleich wieder das richtige Boot ausgesucht, mit raus bin. Und ich habe danach auch zu Felix gesagt, du Felix, Ich bin kuriert. Das war heute, es hat mir Spaß gemacht. Ich war nicht einmal seekrank. Ich habe nicht einmal wirklich Angst verspürt, obwohl das dann wirklich hart am Wind war. Also wir hatten gut Wind an dem Tag. Ich bin da befreit. Also ich habe mich in dem Fall dann vielleicht auch selbst ein Stück weit kuriert. Aber zurück zu meiner Frage, wie ist das bei deinen Klientinnen so?
Das ist genau mein Anspruch, dass ich sage, derjenige, der was machen möchte, ne, dass er mit Freude, mit einem leichten und Freiheitsgefühl daran geht.
Ja,
ne?
Genau.
Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel Segeln. Ne? Wenn jemand sagt, ich gehe gern aufs Wasser, aber ich werde ja seekrank. Ne? Seekrankheit ist ein innerer Konflikt. Ne? Einerseits sieht das Auge das stabile Boot. Und andererseits spürt der Körper, oh, da ist aber irgendwie was wackelig oder da bewegt sich was. Und das sind zwei unterschiedliche und widersprüchliche Informationen, die im Kopf ankommen. Ja. Ne? Und dann sagt das Hirn, Moment mal, das ist ja wie bei einer Halluzination oder wie bei einer Vergiftung. Spuck mal lieber aus. Ne? Und wenn das so verknüpft ist und wenn das die Prägung ist, dann wird es immer wieder so sein, dass diese Interpretation zu dieser Übelkeit führt. Und manchmal, das ist jetzt, sage ich mal, diese oberflächliche Erklärung, aber manchmal steckt eben auch das Gefühl von Kontrollverlust dahinter. Oder ich hatte es auch schon, dass es um Erlaubnis ging und Selbstbestimmung, Vertrauen natürlich, ne, kann man sich vorstellen. Und deswegen mache ich so eine lange Vorbesprechung, zu sagen, wo stehst du, was sind deine Themen? Und ich hatte jetzt auch jemanden, der gesagt hat, bei mir ist eigentlich das Thema Entscheidung treffen. Ne? Und jetzt würde ich ja sagen, Seekrankheit, was hat das mit Entscheidung zu tun? Ne? Und bei ihr war das so, bei ihr war das der Schlüssel. Und dann hat sie gesagt, oh, schon außerhalb der Hypnose war das für mich so, durch deine Fragen, ja, Erleuchtung ist jetzt übertrieben, aber hat für mich schon so eine Erkenntnis gebracht.
Ja, und meine Frage ist jetzt wieder sehr technisch, aber kann man denn dann schon irgendwie absehen, wie viele Behandlungen oder Hypnosen dann jemand braucht oder Sitzungen bei dir braucht, um dann seine Seekrankheit zu besiegen? Oder ist das auch wieder, kann man das gar nicht so pauschal sagen? Oder ist es nur einmal und zack, zack, das ist weg?
Gibt es?
Ja.
Also ich hatte jetzt wirklich schon viele, die nach einem Mal gesagt haben, entweder es ist weg oder es ist so gut, dass ich zufrieden bin. Und ich hatte aber auch schon welche, die gesagt haben, naja, okay, ich habe gemerkt, es hat sich was getan, aber können wir nicht nochmal drauf schauen, es ist noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Mhm. Und das ist dann wieder unterschiedlich, ne, je nachdem, ob wir diesen dahinterliegenden Grund gefunden haben. Ne? Ob es jetzt wirklich ist, nur es kommen zwei unterschiedliche Informationen im Hirn an oder hat es wirklich mit einer Erlaubnis oder mit einem Kontrollverlust oder irgendwie was anderem zu tun.
Ja. Und dann kommen hoffentlich nach ein paar Wochen oder Monaten dann auch die Rückmeldung deiner Klientin, es ist gut, es ist alles gut.
Genau, hatte ich jetzt schon einige, die dann jetzt jüngst gesagt hat, wir hatten 8 bevor und mir war überhaupt nicht schlecht. Eine andere hat gesagt, oh, auf dem Atlantik, kein Vergleich zu vorher. Okay, als man richtig dolle wurde, war mir ein bisschen schummrig, aber trotzdem super, vielen Dank. Also es ist unterschiedlich, ne?
Also ich muss nochmal, wenn ich das so zusammenfassen darf, mit deiner maritimen Wachhypnose hast du echt einen USP, meiner Meinung nach, in diesem Bereich, weil Coaches, Kommunikationscoaches, Führungskräfte-Coaching gibt es schon, würde ich jetzt mal so salopp behaupten, ich kenne auch einige schon recht viel, aber mit dieser maritimen Geschichte gekoppelt mit der Hypnose hast du da echt ein Alleinstellungsmerkmal, also kommt mir jedenfalls so vor. Wie empfindest du das? Oder?
Die Rückmeldung habe ich auch schon bekommen, dass jemand sagte, naja, ich habe jetzt bei dir angerufen, weil du dich darauf spezialisiert hast und ich da halt ein besonderes Vertrauen zu habe. Wobei mein Anspruch ja ist, und ich sage so gern die Nebenwirkung von Hypnose, weil da haben ja auch manche Angst, da wache ich nicht mehr auf oder irgendwas, ne, was ja auch nicht stimmt, ist, dass es im Alltag auch besser wird. Also ich hatte jetzt auch eine, die gesagt hat, du, nach der Hypnose haben mich Leute angesprochen, was ist mit dir los? Du bist irgendwie anders, aber positiv anders.
Ja.
Und das ist natürlich dann das, super, wo ich sage, da will ich eigentlich hin. Ja, ich möchte den Menschen Mut machen, ich will die motivieren, ihr Leben zu leben, zu dem zu stehen, was sie machen möchten, ne? Mhm. Und sich selber die Erlaubnis geben, ja, das mache ich jetzt, auch wenn alle anderen vielleicht ein bisschen schräg gucken oder so.
Genau. Darauf wollte ich jetzt auch noch mal so ein bisschen hinaus. Wir kommen so langsam nach einer Stunde, die wir jetzt gerissen haben.
Oha.
Wahnsinn, oder?
Ja.
Wie schnell das dann auch oder geht. Was du noch mit anbietest, ich glaube, aber das geht alles so ein bisschen ineinander über, ne? Also ich habe jetzt hier noch aufgeschrieben, systemisches Coaching, agiles Coaching, aber vielleicht magst du noch mal so ein paar Angebote, die du hast, noch mit hier so ein bisschen darlegen.
Ja, also was ich im Moment anbiete, auch passend zu Weihnachten als Geschenk oder so, um sich selber was Gutes zu tun, ist ein maritimer oder ein mentaler Segeltörn. Mhm. Ne, dass ich wirklich mit jemandem auf eine Segelreise gehe und sage, okay, das Boatlife-Feeling oder dieses Urlaubsgefühl, was du kennst, in den 2-3 Wochen kannst du mit in den Alltag nehmen.
Mhm.
Und krass, das ist ja auch mein Anspruch, dass ich sage, ich möchte, dass es den Menschen gut geht, ich möchte die Mundwinkel nach oben bringen und das eben auch im Alltag. Ne?
Ja, cool. Also stimmt, das Erlebnis, was sie vielleicht damals hatten, das machst du denen wieder bewusst dann sozusagen und dass die das dann auch in den Alltag mitnehmen können, wenn sie es vielleicht auch mal brauchen, also wenn es mal stressig wird oder.
Ganz genau, dass wir wirklich dieses Gefühl hochholen, einen Anker setzen und sagen, wenn mal wieder eine Situation ist, die schwerfällt, dann hast du deinen Anker dabei und kannst sagen, ach,
ja, genau,
ein Gefühl hervorrufen und mit dem veränderten Gefühl und mit der veränderten Ausstrahlung ja auch eine andere Reaktion von außen wieder zurückzubekommen.
Genau. Muss das immer gekoppelt sein? Jetzt kommen wir wieder zu meinen Vorurteilen, dass ja, Hypnose ist vielleicht nicht, dann sagen viele, nee, möchte ich per se nicht. Muss das immer mit der Hypnose gekoppelt sein oder sagst du, nein, wir führen ein Gespräch oder ist das irgendwie immer alles eins? Also wie muss ich mir das vorstellen dann?
Wenn jemand sagt, er möchte gar keine Hypnose, aber er möchte gerne mal ein Gespräch führen, um eben mal zu gucken, wo will ich eigentlich hin? Was sind so meine Ziele und Wünsche? Da geht's ja erstmal los, zu wissen, was ist bei mir los? Also bei mir war das so, ich hatte dann auch so eine undefinierbare Sehnsucht. Da ich meine, ey, mir geht's doch gut, ich habe doch alles, ja? Wieso bin ich nicht zufrieden damit, ne?
Ja.
Und das so rauszukristallisieren. Und da ist es unheimlich gut, auch mal mit jemandem zu sprechen, der einen vielleicht noch nicht so gut kennt und einem nicht sagt, Mensch, du könntest doch Lehrerin werden, das wäre doch was für dich, ne? Sondern der einfach nur da ist und sagt, was kannst du denn? Wo fühlst du dich sicher? Was macht dir Spaß? Ne? Und auch ein bisschen Mut macht zu sagen, ja, dann geh doch in kleinen Schritten mal in die Richtung. Du musst ja nicht sofort 1000 Kilometer wie ich durch die Nation umziehen, aber du kannst ja schon mal die Augen offen halten und was Neues lernen oder mal andere Leute kennenlernen und mal gucken, was sich ergibt.
Also ich merke jetzt hier zum Abschluss immer wieder, im Wellenrauschen-Podcast ist mittlerweile schon ein kleiner roter Faden geworden. Nicht nur das Maritime, sondern so ein Stück weit die Selbstfindung. Also auch nicht nur persönlich, sondern auch im beruflichen Kontext. Und da nehme ich mich dann auch immer gleich wieder mit rein und sage, folgt eurem Weg, macht das, worauf ihr Bock habt, woran ihr Spaß habt, wo euer innerer Weg oder ja euch irgendwie so hin zeigt. Das ist nicht immer einfach. Das ist oftmals auch eine finanzielle Komponente dabei, die darf man nicht außer Acht lassen, aber ich habe hier so oft das erlebt und an mir selbst auch, habt den Mut, euch zu verändern.
Ne? Definitiv, den Mut und ich bin ja als Tischlerin auch eher bodenständig und bin auch eher so, komm so von der Kopfmenschseite her.
Ne? Und Stabilität, da, Kontinuität.
Ja. Erstmal rational überlegen, ist das sinnvoll oder nicht und so. Ne? Ja. Und da ein Tipp für alle, die sich unsicher sind. Was ist denn jetzt der richtige Weg? Ich habe lang mit dem Begriff Intuition gehadert. Habe gemeint, ja, was ist denn das? Woher soll ich jetzt wissen, will das der Kopf oder das Herz? Oder wo kommt denn jetzt diese Idee her? Ne? Und für mich ist es, wenn ich sage, wenn die Mundwinkel nach oben gehen, egal wie bescheuert oder unvernünftig das ist, dann weiß ich, das könnte der richtige Weg sein. Und so ging es mir ja mit dem Podcast, ja. Als wir uns noch gar nicht kannten, da ich dachte, naja, was ist denn das? Gut, Wellenrauschen klingt schon schön. Ja. Da gingen die Mundwinkel hoch und da dachte ich, Mensch, ich rufe jetzt da an.
Und hast mich einfach kontaktiert und so haben wir zueinander gefunden.
Genau.
Ne? Sehr schön. Also nochmal auch so dieser Claim, Wellenrauschen meets Boat-Life-Feeling, so können wir es ja heute wirklich unterstreichen. Ja. Dann würde ich jetzt meine letzte Frage abschließen, liebe Silvia. Welche Pläne hast du privat, beruflich fürs kommende Jahr? Das Jahr 24 neigt sich ja dem Ende. Was hast du noch vor, vielleicht auch mit Boat-Life-Feeling?
Ja, ich möchte mit Boat-Life-Feeling quasi auf Tournee gehen, also ich mache einen Hypno-Turn oder wie ich es bezeichnen soll. Also wir haben geplant, dass wir ab Mai, Juni leinlos machen und mit unserem Boot von Stralsund aus Richtung Karibik segeln über den Atlantik und zurück.
Wow.
Und mein Ziel oder Wunsch oder meine Vision ist es, da auch unterwegs aktiv zu sein, den Menschen Mut zu machen, ihr Ding zu machen, auch aufs Wasser zu gehen oder was auch immer so der Herzenswunsch ist und zu unterstützen, die Hindernisse ein bisschen aus dem Weg zu räumen, so die denn im Innern verankert sind.
Ja, und würdest du das dann online machen oder sprichst du dann gleich mal die Segler da, die dann irgendwo unterwegs, die du da triffst, gleich mal mit an?
Sowohl als auch. Ich bin auf Social Media auch unterwegs, ne, habe einen Instagram- und Facebook-Kanal und möchte da die Reise so ein bisschen dokumentieren, schon mal ein paar Tipps und Tricks geben, wie man denn so verrückte Sachen oder was man denn auch machen kann oder was auch mental ein bisschen hilft. Mach so ein bisschen auch fit for sailing, ne? Was mache ich, um ein bisschen zu Kräften zu kommen oder auch an der Ernährung. Ja, und
vielleicht führst du dann auch so ein, wie du sagst, so ein kleines Logbuch, ne? Also so ein inhaltliches, du sagst, wir sind jetzt gerade da und da und ich empfehle euch heute das und das oder das ist mir gestern passiert, wie könnt ihr darauf reagieren? Also das finde ich eine tolle Idee. Wir haben ja heute auch mal ein bisschen mit Video mitlaufen zum Podcast. Vielleicht ist das eine Möglichkeit von unterwegs, die Menschen mitzunehmen.
Ja, und wie du sagst, sowohl in Person funktioniert Hypnose als auch online, weil es ja eher eine sprachgesteuerte Methode ist. Es ist zwar gut, wenn ich den anderen sehe, also rein telefonisch geht's auch, aber ich mag's lieber mit Video, dass ich dann wirklich nochmal sehe, wie sind die Augenbewegungen und gehen die Mundwinkel nach oben, dann habe ich mein Ziel erreicht.
Wunderbar. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Silvia, dass du heute hier warst. Wünsche dir vor allen Dingen für deinen Weg im kommenden Jahr und auch darüber hinaus alles Gute. Hoffe, wir bleiben auch ein Stück weit in Kontakt und hoffe einfach, dass sich dann auch alles gut anfühlt und auch gut entwickelt und bedanke mich erstmal, dass du da warst.
Ja, bedanke ich mich auch bei dir und freue mich sehr, wenn wir uns nochmal sehen, sprechen, hören, wie auch immer.
Vielleicht nächstes Mal in Stralsund.
Ah ja, okay. Ja, bist herzlich eingeladen nach Stralsund natürlich.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Wenn Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Wellenrauschen-Podcast bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Klickt dort einfach auf Abonnieren oder läutet die Glocke und lasst euch alle 14 Tage eine neue Wellenrauschen-Folge aufs Ohr geben. Und für alle, die überlegen, einen eigenen Podcast zu starten, denen empfehle ich einen Blick auf meine frisch renovierte Website. Unter wellenrauschen-mv.de erfahrt ihr, wie ein Podcast eure interne und externe Kommunikation bereichern kann. Unter dem Menüpunkt Workshops könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, inwieweit ich euch beim Aufbau eures Podcasts unterstützen kann. Ich biete Grundlagenkurse für den Einstieg in die Welt der Podcasts an oder ihr bucht meinen Strategie-Workshop, in dem wir Step-by-Step euren Podcast planen können. Also bucht gern einen Kennenlerntermin auf meiner Startseite wellenrauschen-mv.de und wir schauen, wie wir gemeinsam euren Podcast für euer Unternehmen oder eure Organisation auf die Beine stellen. Und für alle, die sich noch näher für das Thema Corporate Podcasts interessieren, dem sei noch mein neuer Podcast Flurfunk Neues über Corporate Podcasts ans Herz gelegt. Hört auch da gern mal rein. Bis zum nächsten Mal, euer Olli Kramer.